Herzlich willkommen. Wir freuen uns ja riesig, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dass wir einen schönen, nett gefüllten Raum haben. Es ist ja auch immer ganz anders zu reden, wenn auch Menschen da sind. Wir sehen auch hier, wir haben vorgesorgt für euch im Anschluss noch, dass wir noch etwas essen dürfen. Herzlichen Dank für alle, die da mitgeholfen haben, auch den Raum so nett hergerichtet haben. Ich möchte mir ganz kurz vorstellen, ja, ich bin der Christian Broger, komme aus Vorarlberg, aber werde mich heute Abend sehr bemühen, nach der Schrift zu reden, dass man mich versteht. Die Vorarlberger sagt man ja immer, versteht man hier nicht. Und ich bin schon geprüft, lange in Salzburg gelebt und auch hier in Tirol. Und ab und Alberg versteht man die Vorarlberger nicht mehr, weil es ganz andere Sprachwurzel ist. Ja, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, schätze mich glücklich, dass auch heute meine Frau hier ist und meine drei Kinder. Ja, beruflich bin ich Koch, gelernter Koch und arbeite jetzt aber schon lange im Lebensmitteleinzelhandel bei der Firma Enpreis und bin mitverantwortlich für die Vertriebslinie Baguette, was wahrscheinlich ein Begriff ist hier. Es gibt viele Endpreise und Baguette-Geschäfte. Wie wir in der Einladung schon geschrieben haben, habe ich Anfang 20 einen starken Einschnitt in mein Leben erlebt, nämlich die Versöhnung mit Gott. Das war dann auch der Anlass, dass ich ein kleines theologisches Studium gemacht habe, ein Jahr. Da gibt es eine Ausbildungsstätte in Salzburg, und seither, also schon über 20 Jahre, beschäftige ich mich mit diesem Thema Versöhnung mit Gott und wie kann man mit Gott wirklich leben. Und ist das nicht die Kernfrage der Religion? In der Religion geht es ja gerade um die Frage, wie kann der Mensch mit Gott leben? Ich möchte es anders formulieren. Wie kann der sündige Mensch mit einem heiligen Gott leben? Das ist doch die Frage der Religion. Und über dieses Thema haben Sie sich entschlossen, auch Gedanken zu machen. Deshalb sind Sie auch heute hier. Es gibt hier zwei Fragen und zwei Antworten, die ich versuche zu geben. Die erste Frage ist, warum müssen wir mit Gott versöhnt werden? Die zweite Frage ist, wie können wir mit Gott versöhnt werden? Beziehungsweise, was müssen wir dazu beitragen? Als überzeugter Christ werde ich ausschließlich die Heilige Schrift verwenden. Es gibt ja verschiedene Schriften, die man verwenden könnte. Ganze Bibliotheken voll Schriften, andere Religionen, Philosophien. Aber wir als überzeugte Christen gründen unseren Glauben, unser Vertrauen ganz und ausschließlich auf die Heilige Schrift. Und Sie werden sehen, liebe Zuhörer, dass das, was ich jetzt sagen werde, aus der Heiligen Schrift, etwas ist, was auch Sie zum Teil in Ihrem eigenen Leben schon erfahren haben. Beginnen wir bei diesem Thema Lebenssinn auf der ersten Seite in der Bibel. Und ich möchte hinweisen auf die Programmhefte, die Sie jetzt schon in der Hand halten. Hier ist der Ablauf darinnen beschrieben, die Programmpunkte, die auch eben unser Franz schon ein Stück weit vorgestellt hat. Es sind auch die Liedtexte, die wir singen werden, im Chor, sind auch hier abgedruckt. Und eben auch die Bibelzitate, in etwa, die ich in meinem Vortrag verwenden werde. Und da nehmen Sie bitte dieses Programmheft mit, als ein kleines Souvenir, als eine kleine Erinnerungsstütze. Vielleicht auch das, was Sie heute Abend hören, nochmal Revue passieren zu lassen. Gut, ich beginne auf der ersten Seite in der Bibel. Das ist das erste Buch Mose.
Und hier offenbart uns Gott etwas über unseren Ursprung. Woher kommen wir? Und wozu sind wir da? Das sind doch zwei ganz elementare Fragen in der Philosophie. Woher kommen wir? Wozu sind wir da? Und eine andere Frage ist, wohin kommen wir in der Zukunft? Und wir lesen im Buch Genesis, dass im Anfang war einfach nur Gott. Und alles andere, was wir heute sehen, was wir riechen, was wir fühlen, alles kommt von Gott. Gott hat die Himmel und die Erde geschaffen und dieser Planet Erde hat er bewohnbar gemacht. Und am Ende von all diesem Schöpfungswerk schafft er den Menschen sozusagen als Abschluss, als Krone, sagt man, der Schöpfung. Und dann sagt Gott etwas über unseren Zweck. Warum hat er den Menschen geschaffen? Was hat er sich dabei gedacht? Ich habe eine Armbanduhr und diese Armbanduhr ist ja einfach nicht vom Himmel gefallen oder per Zufall entstanden, sondern sie wurde in einer Fabrik erzeugt zu einem Zweck, eben, dass sie schön ist. Und nebenbei die Uhrzeit anzeigt. Und so hat sich Gott auch bei uns etwas gedacht, wo er uns gemacht hat, bei uns Menschen. Und das können wir nachlesen in 1. Buch Mose, Kapitel 1, in Vers 26 und 27. Sie haben das in Ihrem Programmheft drinnen. Ich lese Ihnen vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Haben Sie schon herausgefunden, was der Zweck, was die Bestimmung unseres Lebens ist? Ich habe etwas mitgebracht, um uns das zu illustrieren. Ein sehr schönes Bild. Schöne Menschen, kaum zu glauben, dass ich das einmal war. Ja, das ist eine immer noch schöne Frau. Also Sie werden sich überzeugen können heute Abend. Sie schaut immer noch gleich aus. Nur dieser Herr hier drüben hat sich etwas verändert. Aber das ist unser Zweck. Liebe Zuhörer, das ist Ihr Zweck. Das ist Ihre Bestimmung. Das ist Ihr Lebenssinn. Gott hat Sie, mich, uns geschaffen, um ein Bild aufzurichten auf dieser Erde, damit man ihn sehen kann. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Es ist interessant, es sind zwei. Es ist nicht ein Mensch. Es ist nicht ein Solo-Mensch, wo Gott repräsentiert. Wo, wenn man auf diesen Menschen schaut, man etwas von Gott erkennt, sondern es sind zwei Menschen. Warum? Wir haben es hier schon in diesem Bibeltext. Lasst uns Menschen machen. Ist sehr interessant. Das heißt, Gott ist ein Gott, der in Beziehung zu sich steht. Es sind zwei. Im Neuen Testament, wenn wir lesen, sehen wir, es sind sogar drei. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, aber sie gehören alle zusammen. Das ist für uns auch schwer zu begreifen, weil Gott größer ist wie unser Verstand. Und darum hat er zwei Menschen gemacht, Mann und Frau, damit er verbildlicht wird in der Art und Weise, wie sie zusammenleben. Wie gehen die Menschen um miteinander? Wir sehen, Wir verbildlichen oder wir sollen Gott verbildlichen oder darstellen in unserem Wesen, in der Liebe, in der Treue, in der Geduld und vielen anderen Eigenschaften. Natürlich nicht nur Mann und Frau, sondern aus Mann und Frau wird eine Familie. Dass man als Familie Gott darstellt, das Wesen Gottes verbildlicht, dass wenn man auf dieses Familienfoto bzw. auf die Familie in echt schaut, dass man etwas von Gottes Wesen erkennt. Am Arbeitsplatz, in der Abteilung. Wir sollten so leben, dass wenn man da die Türe aufmacht und mal reinschaut und kurz reinhört, wie gehen denn die miteinander um, die Arbeitskollegen? Damit man Gott sieht, in dieser Abteilung. Auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz, auf dem Berg oben. Überall sollten Bilder stehen. Überall sollte die Menschen Gott erkennen können in anderen Menschen. Und die Engel, die auf diese Erde schauen, sollten etwas sehen von Gott. Und alle sollten begeistert sein und Gott anbieten. Das Neue Testament verwendet das Wort verherrlichen. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen. Das ist ein missverständliches Wort im Deutschen, weil das Wort Herr drinnen steckt. Dieses Wort bedeutet das Denken über etwas. Wissen Sie, dass jeder von uns eine Herrlichkeit hat? Ihre Herrlichkeit ist das, was die anderen Menschen über Sie denken. Ihr Ruf, den Sie besitzen bei anderen, das ist Ihre Herrlichkeit. Das heißt, unsere Aufgabe als Menschen ist es, Gott auf dieser Erde einen guten Ruf zu bereiten. Dass man gut über ihn redet. Ja, wer ist Gott? Ach, Gott ist wunderbar. Ich kenne dieses Ehepaar. Ach, Gott ist wunderbar. Ich kenne diese Familie. Gott ist gewaltig. Ich kenne diese Abteilung oder diesen Sportplatz. Das sind da Menschen, Gottes Menschen. Und ich habe Gott gesehen in ihm. Der Mensch soll in Beziehung zueinander Gott einen guten Ruf machen. Das ist unsere Berufung. Und nicht nur die Berufung eines Priesters, nein, allen Menschen. Das ist der Zweck von allen Menschen. Das ist der Lebenssinn von allen Menschen. Das ist die erste Seite der Bibel. Ja, wie geht das? Wie kann man das überhaupt leben? So was unerhört, so was habe ich noch nie gehört. Was, das ist meine Berufung? So habe ich noch nie gehört. Wie geht das? Ja, wir lesen weiter. In Kapitel 2. Gott pflanzt einen Garten. Einen Ausgangspunkt quasi für den Menschen in seiner Aufgabe. Und er gab ihm in diesem Garten Aufgaben. Er setzte ihn hinein und dann lesen wir die Beschreibung oder die Erklärung, wie es möglich ist, dass der Mensch Gott verherrlichen kann. Ich lese Ihnen vor aus Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Sie haben das auf Ihrem Programm hier. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Alles darf der Mensch haben. So ist Gott. Haben Sie das gewusst? Gott sagt, sitz dich drüber und nimm alles. Habt ihr das schon gemerkt, wie großzügig Gott ist? Also mir wird es erst in den Jahren bewusst. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Wohlstand normal ist. Aber erkennen wir doch, gerade hier in diesem schönen Land Tirol, gerade hier in dieser schönen Stadt Innsbruck, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Du kannst alles haben. Nur eine Sache nicht. Ein einziges Gebot oder Verbot. Das ist auffällig, wenn man die Bibel liest. Klar, wenn man in 2. Buch Mose kommt, sieht man die 10 Gebote und andere Gesetze. Aber auf dieser ersten Seite der Bibel, ganz am Anfang des Menschen, gab es nur ein einziges Gebot. Ein Baum von diesen vielen Bäumen, alle waren toll. Ein Baum war für Gott reserviert und dieser Baum hatte einen Namen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Was bedeutet das? Was will Gott sagen? Was wollte Gott sagen dem ersten Menschen? Er wollte sagen, Mensch, du darfst alles haben, aber genieße diese Gaben in moralischer Abhängigkeit von mir. Denn ich allein erkenne den Unterschied zwischen Gut und Böse, beziehungsweise ich alleine bin in der Lage, dir zu helfen, nicht nur zu erkennen und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern auch das Gute zu tun. Weil Gott gut ist. Das heißt, der Mensch soll Gott verherrlichen durch moralische Abhängigkeit. Das heißt, er soll in allen Lebensbereichen Gottes Willen suchen und erfüllen im festen Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was gut und böse ist und dass er das Gute tun kann. Darf ich das nochmal wiederholen? Der Mensch soll Gott verherrlichen, Gott verbildlichen durch moralische Abhängigkeit. Das heißt, er soll in allen Lebensbereichen Gottes Willen suchen und erfüllen, im festen Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was gut und böse ist und dass er in der Lage ist, das Gute im Menschen zu vollbringen. Oh, es war eine wunderbare Zeit. Die Menschen waren in Harmonie. Das ist ja Hochzeit, oder? Hochzeit ist eine hohe Zeit. Alles im Guten. Im Garten Eden war der Mensch nicht nur in Harmonie miteinander bei der Hochzeit, sondern über Monate und Jahre. Völlige Harmonie in der Beziehung. Dann absolute Erfüllung in der beruflichen Tätigkeit. Hat einen wunderbaren Garten. Also es kann niemand mithalten mit diesem Garten Eden. Sie haben vielleicht einen Schrebergarten, aber dieser Garten war besonders. Ein wunderbarer Garten, und wenn man einen Arbeitstag hinter sich hat, war man völlig zufrieden. Und Genuss ohne schlechtes Gewissen. Stellen Sie sich vor, wie viel Genuss wird bei uns kaputt gemacht durch schlechtes Gewissen. Sie kennen das sicher auch, ich kenne es auf alle Fälle. Aber dann passiert etwas ganz Schreckliches und veränderte die Verhältnisse total. Nämlich der Sündenfall. In Kapitel 3, im 1. Mose, lesen wir vom großen Sündenfall. Das Verhängnis unserer Zeit. Bis heute gibt es kein größeres Verhängnis. Kapitel 3, Sie haben es im Programmheft, ich lese ab Vers 1. Dieser Bericht vom großen Sündenfall. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für ihre Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir hören in diesem Bericht, es gibt einen Feind. Einen Feind der Menschen und einen Feind Gottes. Es wird gar nicht erklärt, wo der herkommt. Wir lesen es in anderen Bibelbüchern. Er war ein Engel, lange bevor es den Menschen gab. Und er tat lange vorher das, wozu er den Menschen hier verführt hat. Er wollte sein wie Gott. Er hat sich emanzipiert von Gott. Er hat die moralische Abhängigkeit von Gott verlassen und wollte Gott sein. Er wollte selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und er fiel, heißt es in der Bibel. Und als er gesehen hat, dass Gott etwas macht, kommt er und zerstört es. Wie ein eifersüchtiges Kind, um Schaden jemandem anderen zuzufügen. Seine Waffe ist Lüge. Lüge über Gott. Es war nur eine Frage. Aber diese Frage ist so potent. Diese Frage ist spaltbares Material. Es gibt kein radioaktives Material, was so schlimm ist wie diese eine Frage, die bis zum heutigen Tag in unser aller Köpfe drinnen ist. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nichts nehmen? Liebe Besucher, ich sage Ihnen etwas. Sie kommen heute hier zu einem Vortrag, ich predige 3 Stunden, völlig langweilig. Aber bitte gehen Sie dann nicht darüber und stillen Sie Ihren Durst und nehmen Sie gute Speckbrote und Kekse, sondern verlassen Sie diesen Raum wieder und kommen Sie morgen wieder und ich werde wieder 3 Stunden langweilig predigen. Das ist unser Denken über Gott. Woher kommt das? Die Bibel gibt Antwort. Wir wurden betrogen. Und wir sind drauf reingefallen. Also bitte, wenn Gott so ist, dann nimm doch dein Leben in die Hand. Entscheide doch du selber, was gut und böse ist. Und dann wirst du sein wie Gott. Und das ist deine Bestimmung, Mensch. Deine Bestimmung ist es nicht, unter so einem korrupten, bösen Herrscher Gott zu leben, Ego-Gott, sondern nimm dein Leben in die Hand und werde glücklich. Und der Mensch nahm in die Hand. Er löste sich von Gott. Er wandte sich ab von ihm. Er nahm von diesem Baum, emanzipierte sich moralisch und fiel. Das heißt, er verherrlicht sich selbst und verfehlte den Lebenssinn. Er verließ seine Bestimmung, aber radikal. Und die Bibel gibt dem den Namen Sünde. Das ist Sünde. Sünde, wir verwenden Sünde oft, Sünde ist zu schnell Auto fahren, zu lügen, zu stehlen und einen zweiten Kuchen zu essen. So definieren wir Sünde. Ich sage Ihnen, das sind Kleinigkeiten. Das sind schon Sünden, aber eben Sünden. Aber es gibt eine Sünde. Und diese Sünde, einsam, ist die Mutter aller Verfehlungen. So sagt es die Bibel. Sünde ist die Emanzipation von Gott. Die moralische Abwendung von Gott. Und zwar zugunsten eines selbstbestimmten Lebens. Noch viel schlimmer. Sünde ist, links und rechts zu schauen, alle Gaben Gottes zu nehmen und sich zu verstecken und sie heimlich zu genießen. Allerdings mit einem schlechten Gewissen. Ich wende mich jetzt an Sie. Darf ich fragen, was ist Ihr Lebenssinn? Für was leben Sie? Ich meine, es ist schön, ich mache hier einen Vortrag und ich könnte auch noch Bilder zeigen und wir reden einfach über Gott und die Welt, aber es hätte nichts mit Ihnen zu tun, dann hätten Sie nichts davon. Ich wage es jetzt, einen Schritt auf Sie zuzugehen. Ich kenne viele von Ihnen gar nicht. Für was leben Sie? Ist es in Ihrem Leben das Wichtigste, Gott im Alltag einen guten Ruf zu machen? Haben Sie ein ganz festes Vertrauen auf Gott, damit Sie in der Lage sind, nach seinen moralischen Maßstäben zu leben? Oder denken Sie, na, wenn ich so auf Gott vertraue und wenn ich ihm mein Leben gebe, quasi blind, ja, wo komme ich dann hin? Was wird aus mir werden? Nein, das vertraue ich mich nicht. Vertrauen Sie Gott, sodass Sie sich nach seinen moralischen Maßstäben richten. Oder lesen Sie sein Wort nicht und entscheiden selbst, was gut und was böse ist. Und vertrauen auf sich selbst, dass Sie in der Lage sind, das Gute zu tun. Nachdem der Mensch gegessen hat, veränderte sich alles. Ich lese vor, gleich anschließend, 1. Mose Kapitel 3, Vers 7 und 8. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Das Erste, was passierte, man war angezogen. Hätte früher nur nackt gegeben. Ganz früher. Und auf einmal hat man einen Anzug und eine Krawatte. Natürlich, das ist gut so. Aber hier geht es um etwas anderes. Vorher war der Mensch nackt und dann verbarg er sich. Aber das ist ein Bild. Das heißt, vorher gab es keine Scham. Jetzt, nach diesem Fall, hatte der Mensch etwas zu verbergen. Und wissen Sie, was das bedeutet? Wenn ein Ehepaar etwas voreinander zu verbergen hat, das ist der Beginn von der Trennung. Sie beginnt innerlich. Und das wissen wir genau. Ein Mann hat etwas zu verbergen vor seiner Frau. Eine Frau hat etwas zu verbergen vor ihrem Mann. Dinge sind getan worden, vielleicht hat es niemand gesehen. Niemand weiß es, aber ich weiß es. Und das genügt, um mich zu verbergen. Und das hindert eine jede Beziehung. Denn der Kern einer Beziehung ist vertraute Offenheit. Das ist das Erste, was passierte nach dem Sündenfall. Das Zweite, was passierte, ein Wind ging durch den Garten. Und dieser Wind zeigte an, Gott kommt. Und jedes Mal, wenn der Wind kam, Tag ein, Tag aus, lief das Menschenpaar zu Gott wie kleine Kinder, wenn der Papa nach Hause kommt von der Arbeit. Und Papa, 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 und was wir heute alles erlebt haben, kennt ihr das? Sind Väter auch unter uns, ist eine wunderbare Sache für einen Vater. Nur diesmal kommt der Vater, es sind keine Kinder da. Hallo, wo sind Sie? Niemand da. Wo waren Sie? Gott hat es gewusst. Gott ist der schlechteste Partner für Versteckspiele. Er kommt und sagt, oh, wo sind die Menschen? Und die Menschen dahinter. Und Gott, wo sind sie? Gott weiß es. Aber was ist passiert? Hier ist etwas zerbrochen. Genau dasselbe wie zwischen dem Ehepaar. Die vertraute Beziehung. Man fürchtete sich. Man schämte sich. Man hatte auch vor Gott etwas zu verbergen. Und wisst ihr, was das Radikale ist hier? Die Blätter. Ich weiß nicht, welche Blätter. Große Blätter vielleicht. Stabile. Sie nützten nichts. Sie konnten nichts stehen vor Gott, so wie voreinander als Ehepaar. Nein, Gott kommt und sie merken, sie fühlen sich trotzdem nackt. Und dann verstecken sie sich hinter den Bäumen. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Was das ist? Tod. Wir denken, Tod ist, ich bekomme einen Herzinfarkt Und dann bereitet man die Beerdigung vor und man bringt mich ins Grab. Das ist der physische Tod und ist erst der zweite Tod, sagt die Bibel. Die Folge von einem Tod, was vorher passiert ist, Tod per Definition ist Scheidung, ist Trennung. Eben zwischen Menschen und zwischen Gott. Kennt ihr das Wort? Du bist für mich gestorben. Was heißt das? Beziehungsabbruch. Tod ist der radikalste Beziehungsabbruch. Und Gott hat gewarnt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Habt ihr gemerkt? Die leben aber weiter. Es ist wie bei einem Laptop, der am Stecker ist, man arbeitet und irgendwann möchte man aber in ein gemütliches Zimmer sitzen, man nimmt den Laptop mit und dort ist kein Anschluss und was tut man? Man steckt ihn aus vom Netzteil und man kann praktisch arbeiten, noch 2-3 Stunden im anderen Raum, aber irgendwann, das ist passiert, wir wurden abgesteckt durch die Sünde und haben eine begrenzte Laufzeit, Tod. Aber es ist noch viel schlimmer. Der Mensch versteckte sich hinter Bäumen. Haben Sie das bemerkt? Ist ja klar, oder? Christian, wo würdest du dich verstecken? Klar hinter Bäumen, aber was sind die Bäume? Die Bäume sind das, was Gott den Menschen geschenkt hat. Essen, Trinken, Ehe und Familie, das Bild, Beruf, Sport, Hobbys, Freizeitbeschäftigung, materielle Dinge. Und ist es nicht so, wenn wir nachdenken, dass wir uns verloren haben in den Dingen des Lebens, weil wir uns da immer wieder versteckt haben vor Gott? Wenn Gott kommt, wenn Gott in mein Leben tritt, dann bin ich auf einmal so beschäftigt, dann habe ich auf einmal so viel zu tun und Freude an Essen und Trinken. Und so ist unsere Gesellschaft Gott abhanden gekommen. Den Lebenssinn radikal verfehlt, so verfehlt, dass man aus eigener Kraft nie mehr zu Gott zurückfindet. Das ist das, was die Bibel sagt. Aber es gibt Hoffnung. Wir lesen weiter in Vers 9 und 11. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Es gibt Hoffnung. Denn es kommt, es ist jemand gekommen, der uns sucht. Gott. Warum? Weil er uns Menschen liebt. Das ist der einzige Grund. Weil wir seine Geschöpfe sind. Kommt er und sucht bis zum heutigen Tag einen jeden Menschen. Und er sucht auch dich und ruft dich. Und er stellt dir eine Frage heute auf. Wo bist du? Drei Worte. Ich bitte Sie, nehmen Sie diese drei Worte mit. Wenn Sie alles vergessen heute Abend, was ich gesagt habe, aber bitte, ich bitte Sie, diese drei Worte nicht. Denn es sind die drei wichtigsten Worte im Moment in Ihrem Leben. Gott weiß es, wo sie sind. Aber sie wissen es nicht. Und er möchte ihnen helfen mit dieser Frage. Haben sie den Mut, sich diese Frage zu stellen? Ich möchte sie dringend ermutigen. Den Mut zu haben, diese Frage ganz ehrlich zu bewegen. Ich schließe ab mit einem Vers, Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zu zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier redet Gott zur Schlange vor den Ohren des Menschen. Denn es hat auch Konsequenzen für die Schlange. Und er kündigt einen männlichen Nachkommen an. Haben Sie das gehört? Er wird dir, Schlange, den Kopf zertreten. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Jahrtausende später wurde eine Jungfrau schwanger durch den Heiligen Geist. Wir lesen davon im Lukas-Evangelium, die Weihnachtsgeschichte. Und ein männlicher Nachkomme kam zur Welt. Er lebte ganz in moralischer Abhängigkeit. Er war der einzig vollkommene Mensch. Vorher und nachher. Und dieser Mann wurde gekreuzigt außerhalb Jerusalems auf dem Hügel Golgatha und hat dort unsere Verfehlung, heißt es, auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Am dritten Tag ist er auferstanden und sendet seine Jünger in die ganze Welt mit einer Botschaft. Wir bitten an der Stelle von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt sind wir wieder bei unserem großen Thema. Und dieses Thema wird uns die nächsten Tage, wenn Sie noch kommen wollen, wir laden Sie herzlich dazu ein. Am kommenden Samstag, nächste Woche Dienstag und Mittwoch und nächste Woche Samstag, um einfach die ganze Botschaft anzuhören. Das war ja nur der Beginn. Die Standortfrage, die Orientierung, wo stehe ich? Bitte lassen Sie sich darauf ein. Nehmen Sie diese Frage mit, von Gott an Sie gerichtet. Wo bist du? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.